So, wir reden jetzt hier über Radio. Im Radio. Genauer beginnen wir mit dem DDR-Hörfunk. Oh je, sagen vielleicht jetzt einige. Das war doch sowas wie DDR1, so als Informationskanal. Oder DDR2 als Kultur-Bildungskanal. Dann gab es noch drei andere Inlandsprogramme, irgendwann DT64 und den Berliner Rundfunk. Es gab auch die Stimme der DDR, die fünf Inlandsprogramme in der DDR im Rundfunk. Doch es gab auch anderes Radio. Tatsächlich gab es in der DDR zum Beispiel in den 80er Jahren Piratenradio. Einige davon haben wir hier bei Radio Korax schon porträtiert. In den 60ern und 70ern zumeist aus der Motivation heraus, dass nicht die Musik gekommen ist, die man gerne im Radio hören wollte, haben sich zumeist junge Leute gesagt, dann machen wir es einfach selbst, illegal, machen wir Piratenradio. Es gab in den 80er Jahren ein Beispiel für ein Piratenradio in der DDR, was einen durchaus politischen Anspruch hatte. Und das klang so.
Hallo, wir sind wieder da. Der Schwarze Kanal, der erste unabhängige Sender in der DDR, hat lange genug geschwiegen. Wir freuen uns über die gewachsene Hörerschar und darüber, dass der Stasi weiter im Dunkeln tappt. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich unseren schwarzen Humor längst verloren.
Kumpels aus dem Westteil der Stadt haben uns erzählt, dass drüben forsche Mutmaßungen über unser Team durch den Wetterwald rauschten. Das ist okay. Wir brauchen alle verfügbaren Medien, um uns bekannt zu machen. Die Ostpresse funktioniert da ja noch nicht so richtig. Eins ist jedenfalls sicher. Wir leben hier in der DDR und haben den journalistischen Ehrgeiz, keine Enten durch den Äther zu scheuchen. Noch ein Tipp vorweg. Je besser die Antenne gebaut ist, umso deutlicher und weiter sind wir zu hören. Und wir finden, wir sollten deutlich und weit zu hören sein.
So klang er, der Schwarze Kanal. Nicht zu verwechseln mit einer Fernsehsendung im DDR-Fernsehen. Ein Piratenradiosender. In der DDR insgesamt drei Sendungen konnten sie produzieren und wurde natürlich massiv gestört. 1986 war dann Schluss. Und die Geschichte, die ist aber eine bemerkenswerte. Denn diejenigen, die in der DDR diese Sendung gehört haben und weiterverbreitet haben, die wurden kriminalisiert von der Staatsmacht. So zum Beispiel Dirk Teschner, der hat 1986 in Karl-Marx-Stadt zusammen mit seiner damaligen Freundin Kassetten verbreitet und diskutiert. Kassetten wie zum Beispiel den eben gehörten Inhalt, wie das eben gehörte vom Piratenradio, vom Schwarzen Kanal.
Es war dann so zwei Dinge, die eine Rolle gespielt hatten, auch wegen unserer Inhaftierung. Und zwar war das eine, dass die zweite Kassette an ein IM ging, der in der gleichen Nacht, wo er sie bekommen hat, die ganze Sendung abgeschrieben hat mit der Schreibmaschine und die Abschrift dann einen Tag später seinen Führungsoffizier Stasi übermittelt hat und dann gesagt hat, dass wir eigentlich so die Kassette haben und vorspielen. Gleichzeitig war aber, was wir dann viel später natürlich rausgekriegt haben, war über uns eine konspirative Wohnung und unsere Wohnung war verwanzt gewesen. Also die hatten das sozusagen immer alles gehört. Und dann dauerte das ungefähr eine Woche, bis so die Staatssicherheit mit der Staatsanwaltschaft überlegt haben, ob das reicht für einen Haftbefehl. Ja, ungefähr nach einer Woche dann, ein, zwei Wochen, anderthalb Wochen, glaube ich, wurde dann meine Freundin und ich inhaftiert. Und es war dann interessant, dass wir gerade vor der Inhaftierung einen Tag davor die Kassette einen anderen Mitstreiter gegeben haben. Also die war gar nicht bei uns in der Wohnung.
Dirk Teschner wurde verurteilt 1986 zu 2 Jahren Haft wegen staatsfeindlicher Hetze, nachdem er nämlich Mitschnitte gesendet hat des Schwarzen Kanals und des Piratenradios in der DDR. Auf Druck der Kirche und auch auf Druck von Protesten wurde die Strafe dann zu einer Bewährungsstrafe ausgesetzt.
Ganz schlimm war natürlich die Ungewissheit, was wird. Also wenn du sozusagen ein Haftbefehl ausgestellt wird und du in Stasi-U-Haft bist und da steht dann irgendwie im Haftbefehl wegen dem und dem von 2 bis 5 Jahre Gefängnis. Es gab ja schon andere Fälle in der DDR, die man auch dann irgendwie mitverfolgt hat und aktiv beteiligt war, wo Leute aus Opposition inhaftiert worden sind, dass dann Westen, Kirche, wer auch immer, auch Oppositionsgruppen dann Druck gemacht haben und sie nach ein paar Wochen wieder rausgekommen sind. Aber das war ja immer ungewiss, man wusste es ja nicht. Klar, dann hat man überlegt, wie sind die drauf gekommen, war natürlich dann auch im Kopf, muss ja irgendjemand verraten haben, muss also irgendein Spitzel, jemand bei Stasi, was auch immer sein, wer könnte es sein, also solche Fragen dann. In meiner Zelle war dann später jemand drin, das waren dann alles so eigentlich Rechte, mehr oder weniger, die in den Westen abhauen wollten. was dann auch noch Mist war, irgendwie mit jemandem so in einer Zelle zu sein. Und dann hatte ich ja jeden Tag, in Anführungsstrichen, Gespräche. Also jeden Tag wurde ich ja vernommen, mindestens 8 Stunden zu allen Themen. Also es wurde komplett die ganze Sendung Satz für Satz irgendwie durchgenommen und gefragt, wie stehen Sie dazu und so weiter und so.
Ja, wegen der Weiterverbreitung eines Mitschnitts eines Piratenradios in der DDR, wegen der Verbreitung des Schwarzen Kanals, wurde Dirk Teschner verhaftet und er wurde verurteilt. Die Geschichte dieses Senders ist tatsächlich ganz interessant, denn die Sendungen wurden produziert in der damaligen DDR, ausgestrahlt, allerdings in der BRD in West-Berlin. 1986 waren es Kreuzberger Autonome und Hausbesetzer, die Piratenradio betrieben haben und die Technik hatten, mit denen dann der Schwarze Kanal senden konnte. Ganz ähnlich war übrigens das Prinzip auch bei einem heute bekannteren Radio, bei Radio Glasnost. Auch hier waren es DDR-Bürger, kritische DDR-Bürger, zumeist linke kritische DDR-Bürger, die Radiosendungen geschmuggelt haben, von Ost nach West, also die Manuskripte geschmuggelt haben. Und das wurde dann 1987, 88, 89 ausgestrahlt bei Radio 100. Das wiederum war ein linkes, freies Radio in Berlin. Klang übrigens so. Hier mal die erste Sendung.
Radio Glasnost startet jetzt seinen ersten Charterflug von Ost nach West und zurück. Das Manuskript für diese Sendung kommt nicht aus einem unserer verqualmten Redaktionsräume in der Potsdamer Straße, sondern von jenseits der Mauer. Radio Glasnost ist als ein unbekanntes Flugobjekt konzipiert, das von den verschiedenen Initiativen und Gruppen aus Ost-Berlin und Umgebung gechartert werden kann. Wir hoffen in Zukunft eine kontinuierliche Berichterstattung über Ereignisse und Diskussionen in der DDR herzustellen.
Ja, so klang Radio Glasnost. Die Inhalte kamen von kritischen DDR-Bürgern. Ausgestrahlt wurde es bei Radio 100. Einer der Redakteure von Radio 100
ist Dieter Wolf. Also zum einen war es ein einmaliges politisches Projekt. Es war eine Sendung bei Radio 100, die wir konzipiert haben. Man muss vielleicht einleitend dazu sagen, Radio 100 war ein linker privater Radiosender, der 86 gegründet worden ist in West-Berlin. Es waren damals Frequenzen ausgeschrieben worden. Normalerweise haben sich da nur große Kommerzwellen und Veranstalter drum beworben. Und wir haben gedacht, warum sollten wir als linke Gruppierung uns nicht auch mal eine Frequenz schnappen, haben einen Antrag gestellt und haben tatsächlich erstmal 3, dann später 4 und schließlich letztendlich 24 Stunden erhalten. Und innerhalb dieses Radio 100 Sendekonzeptes wollten wir natürlich auch eine Berichterstattung aus und über Ost-Berlin und die DDR machen. Und da war uns schnell klar, dass wir nicht den gängigen Weg gehen wollten, die alle gehen, nämlich indem man einen Korrespondenten rüberschickt und den mehr oder minder kontrolliert irgendwelche Nachrichten aus der DDR rübersendet. Das war langweilig, sondern wir wollten entsprechend unserem politischen Anspruch eigentlich Radio von unten machen. Da das natürlich nicht ging auf der legalen Art und Weise, indem man einfach rüberfährt, die Leute interviewt und dann zurückfährt in die Sendeanstalt, mussten wir uns andere Wege überlegen und haben quasi eine Art von Kooperation, Angebot an die Basisgruppen in Ost-Berlin oder in der DDR gegeben, dass sie eine Stunde im Monat eine Sendung gestalten können, wir ihnen die Technik zur Verfügung stellen und dass wir auch die Übermittlung organisieren. Und das hat geklappt. Also über die ganzen Jahre haben immer Leute in der DDR, vor allem in Ost-Berlin, sich bereit erklärt, haben Mitschnitte gemacht, illegale natürlich, und sind dann über Transporteure auf unterschiedlichsten Wegen durch und über die Mauer gekommen und bei uns gelandet.
Ja, soweit Dieter Rolf, der einer der Redakteure war im Westen, in West-Berlin, von Radio 100, die Sendung Radio Glasnost ausgestrahlt haben. Die Sendungen in der DDR wurden dann übrigens mittels Tonbandmitschnitten verbreitet, erreicht natürlich kein Massenpublikum, dienten vielleicht eher der Selbstvergewisserung, eher der Debatte und auch der Vernetzung von oppositionellen Kreisen. Gespielt wurde weitestgehend Punk aus der DDR. Natürlich nicht immer in einer ganz einwandfreien Aufnahmequalität und es gab Reaktionen. Diffamierende Kommentare im neuen Deutschland, Kommentare, die übrigens viele DDR-Bürger überhaupt erst auf die Sendung aufmerksam gemacht haben. Das Zentralorgan der SED erregte sich damals mächtig und auch die Staatssicherheit attackierte das Radioformat. Man hat Störsender installiert. Insgesamt 27 Mal hat Radio Glasnost gesendet. bis dann 1989 die DDR kollabierte.
Wäre das ein anderer Sender gewesen, es gab ja auch sozusagen konservative Sender, Privatsender in Berlin, die mit auch Leute aus der DDR arbeiteten. Hätten die das abgestrahlt und wäre da gestört worden, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dann hätte der CDU-Senat aber einen Mordsbohai gemacht. Aus Sicht der damaligen Westberliner Stadtregierung, die war ja CDU geführt, CDU-FDP, waren wir linksradikale Chaoten. Also wir waren als Erste, standen wir im Verdacht mit unserem Sender zum Beispiel, die Kreuzberger Maikrawalle zu steuern. Das wurde uns unterstellt, also von der CDU ganz massiv. Man forderte auch, uns die Lizenz zu entziehen und uns wieder abzuschaffen. Und dann kam sozusagen die Botschaft, dass wir die DDR provozieren, was natürlich die CDU eigentlich hätte gutheißen müssen. Da war sie in einer gewissen argumentativen Zwickmühle. Der damalige Fraktionsvorsitzende in West-Berlin, der Landowski, hat sich dann aber entschieden, uns weiter als Linksradikale zu betrachten und zu bekämpfen.
Ja, soweit Dieter Rulf über Radio Glasnost. Eine ganz bemerkenswerte Sendung Ende der 80er Jahre. Hören wir nochmal rein.
Guten Abend. Irgendwie müsste es jetzt 13 schlagen, denn wir senden heute Abend genau seit einem Jahr. Ein Jahr Radio Glasnost einmal im Monat hat ja wie keine andere Sendung von Radio 100 einigen Wirbel verursacht. Der Presseordner meines Redakteurs in eigener Sache ist so ziemlich voll. Einen neuen Ordner bekommt er aber erst im Haushaltsjahr 89. Wir arbeiten hier streng planwirtschaftlich, also müssen wir uns schon aus Rücksicht auf die Betriebskosten etwas zurückhalten. Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Dahinter verbirgt sich so ziemlich alles, was das moderne Leben in einer modernen sozialistischen Gesellschaft mit ein paar Schönheitsfehlern bestimmt. Die Mauer als steinernes Symbol der Barrikade im Kopf. Und wie man die wieder abbauen kann, darüber streiten sich die Geister. Die einen wollen weg, die anderen bleiben. Die Westmedien präsentieren fast täglich die absurdesten Fluchtgeschichten. Die Ostmedien feiern den antiimperialistischen Schutzwall. Die Parteien beklatschen Ausreiseerleichterungen. Der Dialog schreitet fort und fort und fort. Und trotzdem, nach den Januarereignissen, ist die Tendenz Entlassung aus der Staatsbürgerschaft steigend. Wir steigen jetzt erstmal ein in die Themenübersicht. Schwerpunkt heute, Absage an Praxis und Prinzip der Abgrenzung. Mit Beiträgen von dem Psychiater Ludwig Drees, der evangelischen Studentengemeinden in der DDR und einen Kommentar aus den Reihen der Umweltbibliothek. Außerdem ein Interview mit Hans Eckart Wenzel, Schriftsteller und Liedermacher, über die Abgrenzung in der Kulturpolitik.
Ja, eine Aufnahme von Radio Glasnost. Wie gesagt, sendete, bis die DDR kollabierte. Und da passierte ja durchaus Interessantes. Auf einmal gab es ganz ambitioniertes Programm, zum Beispiel auch bei DT64. DT64, das war das Jugendradio der DDR. Und für eine kurze Zeit war da richtig gutes Radio zu hören. Wenn man so will, wurde die Aufbruchsstimmung der Zeit ins Radio getragen. Doch dann sollte das Radio abgewickelt werden. Die politische Landnahme von 1990 hat relativ schnell das beendet, was kurzzeitig möglich war. Also die Chance zu einem demokratischen Umbau, einem eigenverantwortlichen demokratischen Umbau und auch einem ambitionierten Radioprogramm über die Abwicklung. Und das Programm von DT64 hören wir nun Marion Prasch.
Irgendwann stand natürlich der ganze DDR-Rundfunk zur Disposition, weil man natürlich sagte, ein DDR-Medium, so wie es da ist, diese Anstalt, Rundfunk der DDR kann als solches nicht mehr erhalten bleiben, muss zerschlagen werden. Dann gab es also einen Artikel 36, glaube ich, irgendwie, der die Auflösung der Rundfunkanstalten zum Inhalt hatte und so weiter und so fort. Und es wurde dann der Rundfunk aufgelöst und dazu gehörte natürlich auch die 64, musste aufgelöst werden. Und da kamen dann die ersten Widerstände, gesagt, okay, mit dieser hohen Identifikation, die dieses Programm hat, das geht nicht. Die Leute fingen plötzlich an, wie, das soll aufgelöst werden. Also dann gab es diese Aktion, dass plötzlich RIAS auf die Frequenzen, in einer Nacht- und Nebelaktion RIAS auf die Frequenzen gesetzt wurde. Keiner wusste davon. Also es war wie so ein Exempel, das passiert. Ja? Das mussten die zurücknehmen, weil plötzlich die Proteste unglaublich waren. Ja? Wir verstanden, also wir und die Hörer verstanden nicht, warum dieses Radio, was inzwischen sich wirklich ja verändert hat, zwar arbeiteten da zum großen Teil immer noch die gleichen Leute, aber es hat sich verändert, es wurde etwas bewegt, ja, und es war wichtig, dass dieses Radio da war und so. Und warum sollte dieses Radio jetzt plötzlich nicht mehr da sein? Es ging nicht mehr nur um die Musik. Irgendwelche Punks gesagt haben, ja, also die sagen, was ich denke und was soll ich denn hören, wenn die nicht mehr da sind? Also die wirklich plötzlich so ein existenzielles Defizit gemerkt haben, ja, so. Und das wurde immer stärker. Also wir waren mit den Leuten gemeinsam auf der Straße, also buchstäblich im Leben, ja. Und das, sie wollten sich das nicht nehmen lassen. Und das hat eben diesen Protest ausgelöst.
Ja, soweit Marion Prasch, heute Schriftstellerin und zum Beispiel bei Radio 1 tätig. Marion Prasch war länger bei DT64 als das Musikredakteurin und dann auch in jener Zeit der Umbrüche, des Aufbruchs und vor allem auch dann der Abwicklung. Abwicklung heißt, dass der Sender einfach mal auch von einem auf den anderen Tag nicht sendete. Dagegen gab es Proteste, Demonstrationen mit zehntausenden Leuten und diverse Initiativen, die sich für den Erhalt von DT64 eingesetzt haben. Dann allerdings 1993 im Mai war es aus mit DT64. Der Nachfolgesender hieß MDR Sputnik. Und wie der klingt, das wissen Sie vermutlich.
Also das gibt eben, wie gesagt, die freien Radios, die wirklich buchstäblich frei, viel freier agieren können in dem, was sie machen. Sind die Ausnahme, aber in dieser Rundfunklandschaft ist tote Hose. Dieses Medium Radio hat sich so langweilig geworden. Das ist schade. Also gerade weil Radio was entgegensetzen müsste dem, was um uns herum passiert, also auch in sozialen Medien und so. Und dass man Haltung, also was mir so fehlt, ist Leute, die eine Haltung haben, nicht die eine Meinung haben. Eine Meinung kann man zu allem haben, sondern auch eine Haltung. Und die kann auch durchaus streitbar sein.
In der gleichen Zeit, in der DT64 abgeschaltet wurde, gab es allerdings auch Radioinitiativen in Erfurt, in Weimar, in Leipzig, in Dresden, die schwarz gesendet haben. Piratensender. Einer von ihnen war in Dresden und Jan Pinseler war einer der Protagonisten.
Das war in den Anfängen eher so ein alltägliches. Ach, das muss man doch auch selber probieren können. Es war eigentlich das, was es in der Wende in ganz vielen Bereichen, Lebensbereichen in der DDR gab, dass die Leute einfach gedacht haben, okay, das Alte gilt nicht mehr und wir probieren einfach mal was Neues aus und machen einfach mal selber. Das ist in ganz vielen Bereichen passiert und ganz viel davon ist dann weggebrochen, weil mit der Vereinigung und damit damit der vollständigen Übernahme westdeutschen Rechts sind dann ganz viele von den Initiativen, die versucht haben, was Neues zu machen, abgebrochen, weil es war egal, was die sich gedacht haben, sonst galt dann einfach westdeutsches Recht.
Ja, schon wenige Monate nach dem Fall der Berliner Mauer mussten kulturelle Minderheiten zur Kenntnis nehmen, dass die neuen kommerziellen Rundfunk- und Printangebote nicht so richtig viel Raum geboten haben für Spezielles, für Individuelles oder für aus dem Rahmen Fallendes. Auch deswegen gründeten sich Radioinitiativen Anfang der 90er Jahre. Sie sendeten schwarz, illegal. Eines der Radios war in Dresden Radio BRN3. BRN steht für Bunte Republik Neustadt.
War nicht in Dresden allein, dass es sowas gab, sondern sowas gab es auch zu der Zeit in Berlin, also in Ostberlin, in Erfurt und in Chemnitz im Wesentlichen. Und wir haben uns da ein Beispiel an Chemnitz genommen. Radio T gab es da in Chemnitz schon, gibt es bis heute. Und die haben in ein Café gesendet. Und da haben wir gesagt, okay, wir fangen einfach mal an und senden mal einmal im Monat, um das auszuprobieren. Eine Stunde in so ein Café. Das war uns natürlich ganz schnell zu wenig. Und in Dresden gibt es das, kennen vom Hörensagen wahrscheinlich die meisten, als großes Volksfest heute, nämlich die Bunte Republik Neustadt. Das war anfangs ein sehr politisches Volksfest. Die Neustadt war ein Gebiet, die äußere Neustadt in Dresden war ein Gebiet, ein Stadtgebiet, was eigentlich abgerissen werden sollte, was deshalb total zerfallen war und eigentlich sollte da ein Neubaugebiet hingestellt werden zu End-DDR-Zeiten. Dagegen gab es schon zu DDR-Zeiten Proteste und gerade weil da eben so halb zerfallene Wohnungen leer standen, haben sich doch ganz viele Leute, die ein bisschen anders drauf waren, angesiedelt. Weil da konnte man einfach, also die Älteren kennen das noch, dieses besetzen zu DDR-Zeiten, dass man Wohnungen, die leer standen, dass man da eingezogen ist, dann die zu DDR-Zeiten und kurz danach auch noch sehr günstige Miete einfach an die KWV, die kommunale Wohnungsverwaltung, überwiesen hat. Und nach einer Weile lebte man dann faktisch legal da drin. So, nach diesem, so sind diese Häuser besetzt worden. Deshalb gab es in der äußeren Neustadt in Dresden ein sehr großes Potenzial an politischen Leuten, an aktiven Leuten. Und die Bunte Republik Neustadt, die hat zum Beispiel 1990 als Reaktion auf die Währungsunion dann eigenes Geld eingeführt und sowas. Also was so als Satireaktion auch gedacht worden, hat einen eigenen Staat, nämlich die Bunte Republik Neustadt ausgerufen, und dann haben wir gesagt, das sind Leute, die finden wir spannend, die wollen auch was, wir wollen was. Wir sind der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Bunten Republik Neustadt. Das war alles sehr ironisch. Das hat sich alles sehr ironisch verstanden. Und da haben wir uns, glaube ich, auch relativ gut reingepasst. Ironisch insofern, als dass wir wollten kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk dieser Bunten Republik Neustadt sein. Und die Bunte Republik Neustadt wollte keine Republik sein. So, sondern wir haben das einfach genommen, weil da gab es ein Fest, wo ganz viele politische Sachen passiert sind gleichzeitig. Viele politische Initiativen, Nachbarschaftsinitiativen, die da bei dem Fest jedes Jahr was gemacht haben, politische Aktionen gemacht haben, ganz viel. Und wo wir dann gesagt haben, das ist ein hervorragender Zeitpunkt, um Radio zu machen. Und vor allen Dingen bietet es natürlich für einen Piratensender auch einen gewissen Schutz, so in so einer großen Masse was zu machen. Also es bietet einen Schutz, es passiert viel. Und dann haben wir gesagt, wir senden da 3 Tage lang von Freitag bis, 4 Tage war geplant, von Freitag bis Montag. Ich glaube, wir haben den nur bis Sonntag gemacht. Also 3 Tage lang, 24 Stunden am Tag. Und haben die uns damals bekannten ostdeutschen Radioinitiativen und westdeutschen Radioinitiativen, von denen es zu der Zeit dann auch schon wieder ein paar gab, eingeladen. Die Ostdeutschen kamen alle, die Westdeutschen haben gesagt, Piratenradio, das funktioniert doch überhaupt nicht, das geht doch schief, so ein Quatsch. Und die sind bis auf Radio St. Pauli damals noch, die dann aufgegangen sind, den FSK, Freien Senderkombinat in Hamburg, sind die nicht gekommen. Aber die haben sich dann am Sendung machen und auch an der technischen Umsetzung beteiligt. Das ist natürlich nicht ganz banal, dann so einen Sender zu machen. Und das war für uns eigentlich in 2 Richtungen ein ganz wichtiger Punkt. Erstens war das wichtig zu zeigen, dass freies Radio funktioniert, dass ein lokales freies Radio funktioniert, dass man auch ganz viel mit wenig Technik, wenig Geld, wir haben sozusagen unsere privaten Kassettenrekorder alle mitgebracht und im Studio zusammengestöpselt und unsere privaten Schallplattenspieler zu der Zeit halt. So, so hat das da funktioniert und auf dem technischen Level war das. Aber dass man mit wenig Technik, aber eben damit, dass wir mit allen möglichen Leuten, mit Initiativen gegen, damals ganz viel gegen den Abriss von irgendwelchen Gebäuden, für Räume, die da waren, dass die weiter genutzt werden können, für Jugendprojekte zum Beispiel und so. Also ganz viele unterschiedliche Initiativen, dass wir die einfach alle zu Wort kommen lassen, dass wir die einladen ins Studio, dass wir mit denen Interviews machen, mit denen reden, aber natürlich auch alle möglichen Leute einladen, die in der Kultur in Dresden damals unterwegs waren, zu Literatur, zu Musik, zu was auch immer, selber Sendungen zu machen und uns auch darum gekümmert haben, die mit zu betreuen, dass die das machen können. Also es war einerseits der Punkt, dass wir da gezeigt haben, dass sowas geht, dass sowas auch funktioniert. Und zum anderen, dass wir auch mit innerhalb von den 3 Tagen eine unglaubliche öffentliche Resonanz bekommen haben. Also dass wir waren, nach den 3 Tagen war freies Radio in Dresden stadtbekannt.